Bevor es gleich mit der neuen Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir haben diesmal die Folge in zwei Folgen aufgeteilt und beleuchten im ersten Teil die Anfänge und unsere ersten Erfahrungen mit Open-World-Games. Später in Teil 2 picken Basil und ich dann unter anderem jeweils drei unserer liebsten Open-Worlds der letzten 20 Jahre heraus. Viel Spaß beim Zuhören!
Vielleicht passend noch dazu, weil mir ist gerade noch mal was aufgefallen, auch in Bezug noch mal auf die Definition von Open World Games, das hatte ich vorhin vergessen. Was GTA natürlich dann noch zur Verfügung gestellt hat, was ja auch viele der Spiele so einzigartig gemacht hat, ist, dass man Auto fahren konnte. Und das Konzept der freien Fortbewegungsmittel, das ist tatsächlich auch ein Merkmal von Open-World-Games, weil nicht-lineare Games, da kann man meistens nur durchlaufen oder das, was man dann an Fortbewegung hat, das ist geskriptet oder gecutscened. Und bei Open-World-Games ist es auch ganz charaktertypisch, dass man sich nicht nur auf eine Art und Weise fortbewegen kann, sondern dass es da auch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten gibt, die dann aber nicht geskriptet sind, sondern die man dann auch selber klar steuern kann. Also wie beispielsweise jetzt bei GTA Auto fahren. Und das hat ja dann auch so ein bisschen den Turn gebracht. Jeder von uns kennt alte Racing-Games, aber Racing-Games waren ja auch auf ihre Art und Weise sehr reglementiert und ist ja auch ein komplett lineares Gameplay, brauchen wir uns ja nichts vormachen, auch wenn es heute durchaus und auch in den letzten Jahren Open World Racing Games gibt, was ich, also ich finde das kritisch, die so zu nennen, weil das ist es für mich nicht. Aber die Art der Fortbewegung, dass das durch GTA auch, glaube ich, revolutioniert wurde, auch in Vice City. Ich habe Vice City selber nie gespielt, kenne aber durchaus Gameplay davon, dass man dann mit dem Auto am Beach lang fahren kann, was ja auch, glaube ich, eine Anspielung sein sollte auf Vanilla Beach in Florida oder irgendwie sowas. Und diese Art von Freiheitsgefühl, das ist, glaube ich, auch noch sehr charakteristisch für Open-World-Games und auch für die weitere Entwicklung.
Ja, witzige kleine Anekdote noch dazu. Jahre später, als ich Vice City schon in- und auswendig kannte, da war ich, glaube ich, dann schon 16 oder 17, war ich wiederum bei meinem besten Schulfreund zu Besuch. Und der hatte dann die PC-Version von GTA Vice City. Die kam, glaube ich, viel später raus, nach der PlayStation 2-Version und hatte dadurch doch mal auch so bessere Grafik. Also es sah nicht ganz so blurry aus, sondern so ein bisschen crisper. Und er hatte eine jüngere Schwester, mein bester Kumpel. Und die war witzigerweise auch gerade, glaube ich, 12 oder 13 oder so. Und er hat mir dann erzählt, als ich bei ihm zu Besuch war, so, ja, ey, pass auf, gestern ist mir was passiert. Ich, meine kleine Schwester, sie wollte mal einen Familien-PC und meinte so, ja, du spielst doch immer dieses Spiel GTA und da kann man doch mit Autos rumfahren. Ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Und dann meinte er so mit erhobenem Zeigefinger ermahnend sozusagen zu ihr, ja, aber du darfst wirklich nur mit den Autos rumfahren, sonst benimmst du dich bitte in dem Spiel. Und sie so, ja, ja. Und kam man nach einer Stunde wohl später wieder ins Kinderzimmer rein und sah einfach nur, wie seine kleine Schwester gerade jeden NPC im Spiel wegsniperte. Und da musste ich gerade dran denken. Also, ja, GTA Vice City, legendäres Spiel. Ja, würde ich sagen, haben wir schon die 2000 bis 2005er Jahre besprochen, so an Hits, die es so gab. Also jetzt vielleicht mal The Simpsons rausgelassen und True Crime, Streets of LA. Ja, soll ja auch nicht so sonderlich entscheidend gewesen sein zu der Zeit, verglichen mit den anderen Spielen. Frage, Bastian, was würdest du sagen, macht eine gute Open World aus? Fühlt sich Open World für dich oft eher ja, nach Freiheit an oder eher nach Arbeit? Das wäre die nächste Frage, die ich habe.
Das sind tatsächlich zwei interessante Punkte und da denke ich, scheiden sich viele Geister, beziehungsweise da gehen auch sehr zwei Spielertypen auseinander, weil für mich persönlich kombiniert sich beides zusammen in einem perfekten Open-World-Game. Es ist für mich die Freiheit, in Open-World-Game arbeiten zu müssen. Was ich damit meine ist, ich bin jemand und vielleicht kennt das auch der ein oder andere, wer jetzt beispielsweise YouTube oder Twitch schaut. Ich bin ein riesiger Gronkh-Fan und habe ihn auch schon Jahre, also ich gucke Gronkh, glaube ich, seitdem ich ein Junge war und seitdem er angefangen hat. Nee, Quatsch, geht gar nicht, das ist Quatsch. Jugendlicher und habe ihn dann den ganzen Weg verfolgt. Und Gronkh ist beispielsweise einer, der läuft durch die Welt und muss alles anfassen, muss jede Quest machen, muss alles aufsammeln. Und genauso so eine Art von Spielertyp bin ich auch. Und was für mich aber in dem Moment der Freiheitsgedanke ist, ist tatsächlich, dass mir die Welt, in der ich mich gerade befinde, diese Möglichkeit überhaupt gibt. Also für mich ist das Questen per se in einer Open World, das ist für mich fundamentaler Teil, also gerade auch Nebenquests zu machen, dass man abseits der Hauptquest spielt, ist für mich ein fundamentaler Teil von Open World Games. Und vielleicht kommen wir da auch noch später drauf zu. Ich kann das jetzt beispielsweise sagen. Das hat für mich auch was mit meiner eigenen, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Konditionierung so. Also wenn ich Open-World-Games spiele, dann ist es so, dass ich immer gewisse Parts der Hauptstory spiele, dann mich da aber emotional und auch mental rausnehme, dann erstmal Nebenquests und sowas mache und in vielen Nebenquests, wenn das Game beziehungsweise wenn das Storytelling in dem Spiel wirklich geil ist, dann knüpft das ja auch alles ineinander an. Das erweitert mir dann die Geschichte und ich vergleiche das gerne mit einer richtig guten Buchstory, die der ein oder andere vielleicht kennt. So, natürlich habt ihr einmal den Haupterzählungsstrang, wo es um die, wenn wir jetzt bei Fantasy oder bei Sci-Fi bleiben, es gibt ja das klassische Konzept der Heldenreise. Ein Held macht sich auf den Weg, trifft Bekannte, diese Bekannte haben eine Geschichte, zusammen muss man was machen und am Ende tötet man Boss oder ähnliches. Das ist ja sehr groß, sage ich mal, vor allem im Fantasy-Genre. Und für mich ist es genau diese Art der Wahrnehmung, wenn ich dann so ein Spiel spiele. Also es ist für mich die Möglichkeit, es gibt einen Haupterzählungsstrang, es gibt eine Main Story, aber gleichzeitig habe ich durch ein, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil nicht jedes Game meiner Meinung nach schafft das, durch eine gut gequestete Nebenquest-Line die Möglichkeit, mich neben der Hauptquest frei zu bewegen, um so das gesamte Spielerlebnis noch zu erweitern und für mich die Story runder zu machen. Also gerade dieses nicht-lineare Gameplay, was ja Open Worlds nicht sind, das zu erweitern, auch in Bezug auf meine eigene Erfahrung, die ich in diesem Spiel mache. Weil für mich ist Gaming pures Abschalten. Für mich ist Gaming Eintauchen in andere Welten, in andere Stories, in andere Gedanken. Und wenn ich da die Möglichkeit kriege, wie in vielen Open-World-Games, natürlich auch in vielen Nicht-Open-World-Games, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, da gibt es Dutzende, wenn nicht Hunderte von guten Beispielen. Aber wenn mir dann in einem Open-World-Game die Möglichkeit gegeben wird, dass wenn ich gerade in dem Moment, ey, eigentlich möchte ich noch gar nicht wissen, wie es weitergeht, ich will mir diesen emotionalen Peak möchte ich mir aufheben, ich möchte vielleicht noch andere Dinge machen, bevor ich mich emotional wieder in die Story rein denke und rein fühle, dann ist es für mich eine Freiheit, Nebenquests machen zu können, auch wenn das dann für viele Arbeit ist. Also, oder was heißt für viele? Das kann natürlich auch als Arbeit wahrgenommen werden, wenn man viele Nebenquests macht und dann geht die Quest noch weiter und weiter und weiter und man entfernt sich gefühlt immer weiter von der Hauptstory. Aber für mich macht das wirklich ein richtig geiles Open World erst aus.
Okay, krass. Ja, weil ich bin, muss ich dazu sagen, echt der Gegenentwurf. Weil für mich kommt einfach immer auf das Spiel an, welches man gerade spielt. Also gerade halt die neueren Assassin's Creed Spiele, was du jetzt auch gesagt hast, finde ich halt optisch atemberaubend. Aber spielerisch ist das einfach genau das, was du eigentlich gerade als Pro-Argument genannt hast, für mich ein Kontra-Argument. Also spielerisch halt oftmals sehr langweilig und dröge. Eben halt durch diese Ubisoft-typische Formel, geht dorthin, macht dies, erledige das und so weiter. Und ich habe das erstmal auch wirklich, also ich habe es davor schon gespürt irgendwie oder mir gedacht, warum mir diese Spiele dann irgendwie mich doch schnell wieder verlieren, warum sie mir nur anfangs Spaß machen, gerade weil sie so pompös wirken. Und so richtig ist es mir aber zum ersten Mal aufgefallen, als ich halt krasses Gegenkonzept gespielt habe, nämlich The Legend of Zelda, und jetzt kommt halt der Twist wieder zu Zelda, Breath of the Wild für die Switch 1. Das hat mir damals mich die Augen geöffnet, wie halt Open-World-Spiele auch durch den kompletten Verzicht von Markierungen zum Erkunden und Entdecken halt es schafft, ja, den Spieler zu fesseln an die Open World. Also die Open World da war halt selbst, also die Open World selbst war halt da sozusagen der Hauptprotagonist. Bei Assassin's Creed oder bei ähnlichen Spielen war es halt oft so, dass mich halt auch ständiges, also ich habe irgendwie mich damit immer wieder erwischt, wie ich halt ständig irgendwelche Dialoge auch geskippt habe, weil es mir einfach zu viel wurde. Und das war halt bei Breath of the Wild so geil. Du hattest zwar auch einzelne halt Dialoge, vor allen Dingen halt zu Beginn des Spiels, damit du erstmal reinkamst. Und dann wurdest du aber wirklich in die Welt ohne jeglichen Hinweis geworfen. Also so ähnlich vielleicht wie bei den Souls-Spielen, die ja per se keine Open-World-Spiele sind. Aber du hattest wirklich die komplette Freiheit, überall hinzugehen, ohne was zu wissen. Also halt so dieses Entdeckerische, dieser Entdeckerdrang kam irgendwie durch. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, ja, Breath of the Wild, wie gesagt, gegen Konzept zur klassischen Ubisoft-Formel. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann.
Ja, schließe ich mich definitiv an. Also ich sehe da auch den großen, wie soll man es nennen? Ich würde es nicht Kluft nennen, aber ich würde den großen Unterschied in der Wahrnehmung von Open-World-Spielen sehen, denn der explorative Gedanke, den du ja gerade schön, und muss ich dir zustimmen, also ich habe Breath of the Wild jetzt nicht lange gespielt, dieser explorative Gedanke, dass man in der, wie du richtig gesagt hast, in der Welt komplett alleine gelassen wird, das ist natürlich etwas, was Leute, die dann, denke ich mal, vermeintlich sowieso einen höheren Anspruch an sich selber haben, auch sehr abholt. Bei mir persönlich ist es einfach so, dass mich beide Konzepte sehr faszinieren, weil es mir tatsächlich nur darum geht, in eine Geschichte einzutauchen. Und wie ich das letztendlich mache, da bin ich relativ offen, weil ich, also für mich, ich gehe immer gerne den Weg zurück, dass ich da richtig gute Bücher als Anhang nehme, als Vergleich nehme. Da wirst du ja auch komplett auf die Story mitgenommen. Also du erlebst sie zwar, du kannst es dir auch bildlich vorstellen, meistens. Du wirst aber komplett im Handlungsstrang mitgenommen und das hat mich schon als Kind fasziniert und ich denke, da ist der Unterschied zwischen Menschen, so manche Menschen möchten und weder ist das eine richtig noch falsch noch das andere, weißt du, beides sind Standpunkte, die ich denke, wichtig und richtig sind und es geht ja am Ende nur darum, dass wir alle Spaß haben, ich meine, das ist ja der Key-Fact dabei und ich glaube einfach, dass da in der Wahrnehmung gerade was so Open-World-Games auch in die heutige Zeit transportiert und wie du es ja auch mit Assassin's Creed gesagt hast, das ist halt etwas, da denke ich, dann können sich auch die Geister scheiden, weil die einen mögen diese Art von Storytelling und die anderen mögen es halt nicht. Und das, denke ich, ist ein großer Aufhänger. Und vielleicht, mir kam, als du drüber gesprochen hast, noch so eine kleine, so ein kleiner Side-Fact und für die, die zuhören, vielleicht so ein kleiner Gedanke an euch. Ihr habt natürlich heute dadurch die Möglichkeit, wenn ihr beispielsweise wie ein Spiel wie Assassin's Creed habt, die neueren Teile oder was für ein Open-World-Game auch immer, wenn euch das zu sehr geführt ist, dann gibt es natürlich ganz viele Menschen, die da genauso fühlen wie ihr. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir heute so weit im Modding sind, gibt es auch viele Leute, die sich da moddingtechnisch mit auseinandergesetzt haben. Und für die großen AAA-Titel und auch viele Titel darunter, für Indies weiß ich jetzt nicht so sehr, weil der Indie-Markt ist im Modding nicht so sehr vertreten. Aber es gibt für viele Spiele, die vermeintlich zu einfach oder zu leicht erklärt oder für manche auch einfach erklärt für blöde, damit man wirklich gar nichts übersehen kann. Es gibt viele Mods heutzutage, die genau diese Gameplay-Mechaniken ausschalten und da sehe ich für ganz viele Spieler, die damit dann vielleicht kritische Berührungspunkte haben, dass sie dadurch nochmal ein anderes Spielerlebnis mit diesem Spiel, was vielleicht vermeintlich großartig ist, aber wo dann die Art des Storytelling leider falsch gewählt war, dass man da der Geschichte nochmal einen neuen Try geben kann und dann eventuell auch diese Spiele in dieselbe Art und Weise bringen kann, wie man es auch mit den anderen Spielen hat, die halt nicht so geführt sind, die mehr explorativ sind.
Hey, wow, krass, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass halt Nexus-Mods da oder generell Mods das natürlich auch aushebeln können, aber ja, genau richtiger Aspekt auf jeden Fall, gute Idee. Vielleicht denke ich auch im Modding-Bereich immer nicht so weit, weil du ja da auch mehr drin steckst als ich. Von daher sehr schöner Aspekt. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar wäre die, ob du schon mal einen Moment hattest, der halt nur in der Open World funktionieren konnte.
Definitiv. Und das ist auch etwas, was ich seitdem tatsächlich sehr gerne mache. Und in der heutigen Zeit hängt es auch viel damit zusammen, dass ich mir nach Jahren einen krassen Gaming-PC leisten konnte und jetzt auch grafisch Spielewelten toll erleben kann. Die Tatsache, mich in ein Spiel zu stellen, und das ist mir so ein bisschen... Boah, wo ist mir das erste Mal passiert? Ich glaube, das war Assassin's Creed, also der allererste Teil. Dass ich irgendwo in einer Spielewelt stand, mir das angeguckt habe, ab und zu die Kamera bewegt habe, ab und zu ein bisschen rumgelaufen bin, aber ich habe kein aktives Gameplay betrieben. Ich habe weder eine Quest gemacht noch sonst irgendwas. Ich habe da einfach gestanden und habe die Spielewelt betrachtet, begutachtet. Und desto weiter wir in der Entwicklung kamen, desto immersiver wurde das Ganze ja auch. Und das ist für mich heute tatsächlich etwas, wenn das ein Spiel bei mir auslöst, das geht natürlich auch mittlerweile in anderen Spielen, weil viele Spiele sind ja, auch wenn sie vermeintlich keine Open-World-Games sind, heute deutlich größer als das, was Anfang der Nullerjahre bis 2010 auch technisch möglich war. Aber das ist für mich so ein Moment, das macht Open-World einzigartig, dass ich da stehen kann. Und dann wirklich die Welt, in der ich mich befinde, diese offene Spielwelt betrachten kann. Das ist für mich was Einzigartiges, was es ohne dieses Spielekonzept, ja, das geht grafisch heute wahrscheinlich mit vielen Spielen, aber das ist etwas, das ist für mich ein einzigartiger Charakter dieses Genres.
Also du meinst auch so im Sinne von, ich stehe jetzt irgendwo in der Welt und denke mir auch so, ja, in der Entfernung, irgendwo in der Ferne, am Horizont ist irgendwie irgendwas, was man sieht, ein Gebäude oder ein Berg oder was auch immer. Und man denkt sich so, ja krass, da kann ich hin, wenn ich will. Also das ist nicht irgendwie eine Spiellimitierung oder so, sondern dieser Freiheitsgedanke eigentlich, ne?
Du hast es gerade für mich fast besser auf den Punkt gebracht, als ich es gemacht habe. Exakt dieser Gedanke. Ich sehe irgendwo etwas und ich kann da hinlaufen. Genau das ist es. Das ist für mich Open World.
Okay. Ja, ich habe das so ein bisschen mehr, die Frage so vielleicht ein bisschen anders beantwortet auch, aber auf jeden Fall ein schöner Einwand von dir. Ich denke halt vor allem so an optionale Quests, die man nur per Zufall oder zum Beispiel durch Spieleguides entdecken kann. Das ist für mich auch Open World, so ein Aspekt, was nur Open World schaffen können. Und zwar ist es zum Beispiel so, in Oblivion war es so, also bei The Elder Scrolls 4 Oblivion meine ich, dass es da halt zum Beispiel so eine Quest gibt, da ist halt ein abgelegenes Haus eines Malers irgendwo, du kennst wahrscheinlich die Quest, und man erfährt irgendwie, dass dieser Maler halt als vermisst gilt und keiner weiß, wo er sich aufhält. Und diese Quest ist halt eine Nebenquest, ich weiß gar nicht mehr, wie man dazu kommt irgendwie. Ich glaube, durch die Frau des Malers oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ist jetzt halt auch schon fast genau 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Jedenfalls, durch so eine Notiz erfährt man halt, durch die Notiz von dem Maler in dem Haus des Malers erfährt man halt, dass er es geschafft hat, in die Welt von eines seiner Gemälde durch Magie zu fliehen. Also es ist dann halt so, dass du dich in dem Haus des Malers umhertreibst und halt viele Gemälde siehst, viele unfertige Gemälde, aber eins auf der Staffelei, nämlich, was da mitten im Raum steht, was auch schon fertig gemalt ist, wenn man sich da vorstellt und den Mauszeiger drauf bewegt, erkennt man dieses typische Türsymbol, also dass die Maus sozusagen, der Mauszeiger sich in so dieses Türsymbol ändert und was eigentlich dafür steht, dass man halt in ein Haus betreten kann oder eine Tür öffnet. Und ja, wenn man dann halt sozusagen die Aktionstaste drückt, dass man auf einmal, dass das Spiel auf einmal in einen Ladebildschirm übergeht und man plötzlich halt in dieser Welt von dem Gemälde ist, was halt komplett optisch noch mal ganz anders ist als Tamriel, also die Welt, in der man bei Oblivion sonst so durchstreift, weil es halt einfach aussieht wie mit Acrylfarbe gemalt. Und dass man da erstmal drauf kommen muss, so spieldesigntechnisch sowas zu entwickeln. Klar, ich meine, es gab damals schon, vielleicht war es auch so ein kleiner Augenzwink auf hier Super Mario 64, wo du halt in die Welten gekommen bist, indem du halt in verschiedenen Räumen halt in Gemälde reingesprungen bist mit Mario. Aber das war einfach genial. Also damit hat glaube ich, kein Spieler vorgerechnet. Es sei denn, man hat es halt, wie gesagt, per Zufall rausgefunden oder halt durch Spieleguides, in Spieleguides irgendwie gelesen. Aber ja, das schaffen für mich auch nur Open-World-Spiele, ehrlich gesagt.
Definitiv. Für mich geht das, ich fülle deinen Punkt komplett, für mich geht das in eine etwas andere Richtung. Also für mich ist das die Entwicklung von Immersivität in Open-World-Spielen. Also, weil das hat für mich auch so ein bisschen was mit Logik zu tun. Also natürlich, man kann sich jetzt drüber streiten, beides ist richtig und wichtig. Für mich hat irgendwo die Tatsache, dass man dann durch die Möglichkeit der freien Bewegung innerhalb dieser Welt plötzlich auch die Option hatte, zusätzliche Quests zu entdecken, von denen man gar nichts wusste. Das hat für mich auch so eine Logikkomponente, weil das ja irgendwo immersives Verhalten ist. Also wenn wir an die Welt denken, in der wir leben und uns bewegen, wenn du da irgendwo hingehst und mit irgendwas interagierst, reagiert das mit dir und daraus entsteht irgendwas. Und das hat natürlich auch gerade in den Anfängen auch sehr viel dann mit, wie du es auch selber gesagt hast, Level-Design, Quest-Design zu tun. Und gleichzeitig ist es aber auch so eine logische Weiterentwicklung dessen, was für ein Feedback der Spieler jetzt gerade bekommt, auf das, wie er sich in der Welt weiterbewegt. Und das ist für mich so, also das kam für mich oder kommt für mich in Open World erst ein bisschen später, wo man auch die Ressourcen hatte, das technisch umzusetzen. Also dass ein Spiel dann auch die Möglichkeit hatte, dass man so weit abdriften konnte, um das mal ganz grob zu formulieren. Aber definitiv ein schöner Punkt.
Ja, aber dann lass uns doch gleich vielleicht dann auch damit abschließen und wieder einen Schritt weiter gehen. Und zwar hatte ich dich ja gebeten, so als kleine Hausaufgabe für die Podcast-Folge, 3 Spiele rauszusuchen der letzten 20 Jahre, über die du sprechen willst, also Open-World-Spiele der letzten 20 Jahre. Und ja, ich habe wieder sozusagen eine Liste vorbereitet. Also wir haben, will ich auch ganz kurz mal nennen, wir haben zum einen The Elder Scrolls 4 Oblivion 2006, Just Cause 2006, Assassin's Creed 1 2007, Crackdown 2007, GTA 4 2008 erschienen, Fallout 3 2008 erschienen, Far Cry 2 2008 erschienen, Red Faction Guerrilla 2009 erschienen. Ansonsten halt noch später dann von 2011 bis 2015 die sogenannte Hochphase der Open-World-Games. Skyrim 2011, Batman Arkham City 2011, Far Cry 3 im Jahre 2012, Assassin's Creed 4 Black Flag 2013 erschienen, GTA 5 im selben Jahr, Watch Dogs 2014, Dragon Age Inquisition 2014, oh, jetzt kommt was du, glaube ich, was dein Steckenpferd ist, The Witcher 3 2015, Metal Gear Solid 5 2015 und zu guter Letzt Spiele von heute, unter anderem, da lese ich jetzt auch nicht die ganzen Jahreszeiten vor, sonst dauert es zu lange, glaube ich, No Man's Sky, Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Origins, Red Dead Redemption 2, Days Gone, Cyberpunk 2077, Valheim, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Starfield, Tears of the Kingdom und Dragon's Dogma 2. Bastian, deine 3 Spiele.
Gerne, und vorab möchte ich sagen, ich könnte zu 90%, sagen wir 95%, zu all diesen Games etwas sagen. Und da sind Titel dabei, die sind wunderbar, die sind großartig und die sind wegbereitend für die weitere Gaming-Entwicklung der letzten Jahre gewesen. Aber wenn ich mich auf 3 Titel beschränken muss, dann ist es definitiv, ich gehe vom Ranking her von 3 nach 1, dann ist es für mich Skyrim, Assassin's Creed Black Flag und The Witcher 3. Skyrim hat, und ich glaube, da stimmen mir viele zu, und auch Leute, die vielleicht nicht so viel mit Gaming zu tun haben, weil für mich hat Skyrim so einen ähnlichen Hype ausgelöst wie GTA. Was Skyrim geschaffen hat, ist einzigartig in der Spielewelt. Oder, Entschuldigung, nicht in der Spielewelt, in der Gaming-History. Weil diese riesige Welt, diese unzähligen Charaktere, diese unzähligen Quests, diese unzähligen Dinge, die man sammeln konnte, das hat Skyrim so unfassbar großartig und krass gemacht. Und gleichzeitig halt auch für mich, da ich ja wie gesagt Fanboy bin, dieses komplette Fantasy-RPG-Setting mit Drachen und mit Verschwörungen und mit dunklen Bruderschaften. Und das war für mich, mit Skyrim konnte ich das erste Mal wirklich auch grafisch halbwegs anständig, auch zu der Zeit, konnte ich das, was ich früher nur durch Bücher kannte, wirklich mal auf dem Bildschirm erleben. Und das hat für mich alles verändert. Und kleiner Funfact auch, ich habe ja zu Anfang der Folge von Cyberpunk-Modding gesprochen und die von euch, die letzten Folgen auch gehört haben, Skyrim-Modding, das wird für mich, das werde ich machen, bis ich tot umfalle. Also das ist so, das Spiel hat mir auch Modding nahegebracht. Also ich wusste vorher schon, was Modding ist, aber Skyrim hat das für mich gleichzeitig auch gepusht. Und wie man sich in Skyrim fortbewegen konnte und dann auch die Möglichkeit, knüpfe ich an das an, was ich eben gesagt habe, dass man in Wäldern stehen konnte, dass man mal an einem Wasserfall stehen konnte, dass man plötzlich hoch in den Bergen ist, dass es auch verschiedene Biome gibt. Das macht ja irgendwo eine Open World auch sehr einzigartig, dass es ganz viele verschiedene Biome gibt. Und dass man sich da dann frei bewegen konnte, das war schon sehr, 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 sehr krass. Also an Skyrim, das, was mir dieses Spiel als Gamer gegeben hat, auch in Bezug auf den Open World Charakter, einzigartig. Dann Assassin's Creed Black Flag. Es gibt tatsächlich auch noch ein anderes Assassin's Creed, was ich über alles liebe, aber das ist erst relativ später zu dieser Zeit entstanden und ist auch nicht auf der Liste, von daher rede ich da nicht drüber. Aber Assassin's Creed Black Flag ist auch von den Charakteren, also das Storytelling von Black Flag, jetzt unabhängig der Tatsache, dass man seine eigenen Piratenschiffe bauen konnte und damit segeln konnte. Ich meine alleine, hey, wie krass ist dieser Fact? Und gleichzeitig aber die Spielewelt und das Storytelling ist so unfassbar schön und kreativ umgesetzt. Also jeder, ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es ein paar Menschen, die so mit diesem ganzen, mit der goldenen Ära der Piraten nichts anfangen können, aber so das alles mit Blackbeard, mit Captain Flint und die ganze, also alles, was wir so über Romane oder Geschichten aus der Piratenära kennen, das hat ja alles irgendwo seine, das kommt ja alles aus demselben Kern, also das hat ja alles seinen Ursprung in der Karibik des, ich krieg's zeitlich nicht hin, Mitte 17. Jahrhundert, ich bin mir gerade nicht sicher, korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege, also das goldene Piratenzeitalter, und dieses Setting zu erleben und in einem Gameplay auch mit der, kleiner Side-Out da, ich mag auch das Konzept von Assassin's Creed sehr gerne, also dass man in die Erinnerungen von Menschen durch die DNA eintauchen kann. Ich finde das ein wahnsinnig geiles Game-Konzept. Davon unabhängig, die Möglichkeit, mich in dieser Piratenwelt, in dieser karibischen Welt aufzuhalten, die Inseln nur mit Schiffen zu erreichen, aber die Inseln dann auch komplett erkunden zu können. Überall läuft dir jemand über den Weg, mit dem du theoretisch eine Quest machen kannst. Du kannst deine Waffen aufwerten, du kannst deine Rüstungen aufwerten, dein Schiff, wie gesagt. Das war so an Black Flag und vor allem auch die Story, wie die Charaktere umgesetzt wurden und da die Interaktion mit dem Spieler durch das Eingreifen in die Geschichte ermöglichen. Absolut großartig, grafisch, sah für mich damals unfassbar geil aus und wir dürfen nicht vergessen, das war 2013, wir reden jetzt auch schon wieder von 13 Jahren. Natürlich war die Grafik da schon deutlich weiter fortgeschritten, also es war besser als Skyrim, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es sah anders aus als Skyrim und aber schlussendlich Black Flag hat ein Gefühl in mir ausgelöst, was danach eigentlich nur noch eine Handvoll Spiele geschafft hat. Das macht aber nichts, weil diese Spiele sind für mich legendär. Und dann ist es... Es war letztendlich dieser Switch von... Man konnte sich in einer vermeintlichen Welt, die irgendwie, und da greift ja Skyrim auch so ein bisschen rein, man hat so ein riesiges Plateau, sage ich jetzt mal, wo man sich drauf bewegen kann. hat man in Assassin's Creed Black Flag natürlich auch. Aber dadurch, dass man die einzelnen Inseln nur durch Schiffe erreichen kann, fühlt sich das anders an. Das greift so ein bisschen auf das Konzept auch der modernen Sci-Fi Open Worlds, wo ihr euch nur mit dem Schiff von Planet zu Planet bewegen könnt. Also diese Art von Wegbewältigung oder diese Art des Reisens und damit auch gleichzeitig wieder so einen explorativen Gedanken, dass man andere Gegenden erkundet und gleichzeitig vom Spiel vorgegaukelt bekommt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass man sich wirklich weit bewegt. Dieses Feeling, das ist einzigartig gewesen. Und dieses Feeling in seiner Krönung, also alles, was ich gerade gesagt habe, toppt das mit mal 100, weil für mich, da können sich jetzt gerne die Geister scheiden oder nicht, aber The Witcher 3 ist für mich das größte und beste Open World, das es auf dieser Welt gibt und vermeintlich auch jemals geben wird. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch passiert. Ich hoffe, so lange bin ich noch da. Aber
Cyberpunk?
Nee. Cyberpunk ordne ich ich musste mich ja entscheiden und ich wollte das auch ein bisschen chronologisch machen.
Okay.
Kann ich oder können wir gerne auch später nochmal drauf eingehen. Aber The Witcher 3, ich mach das Spiel an und bin glücklich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich mehr sagen muss. Aber The Witcher 3 ist, wenn man wirklich auf dieses, und ich rede jetzt gar nicht irgendwie von Gameplay-Mechaniken oder Kampfmechaniken, sondern ich rede von dem Feeling, von den Wahrnehmungen, wenn man Fantasy-Romane liebt, wenn man Herr der Ringe liebt, wenn man Harry Potter liebt, all das, dann findet oder wenn man sich dann in der Welt von The Witcher 3 wiederfindet oder generell auch die Welt von The Witcher, aber jetzt natürlich auch in Bezug auf das Gameplay und die Grafik auch vor allem, dann ist das für mich vielleicht mehr der Tatsache geschuldet, dass es einfach schön aussieht und ich mich in dieser schönen Welt bewegen kann, aber gleichzeitig auch in der Erzähltiefe, in der Exploration. Und auch ein Punkt, über den wir ja schon gesprochen haben, man kann ja auch die lineare Führung komplett ausschalten, dass man The Witcher 3 auch komplett blind, vermeintlich blind erkunden kann. Aber dieses Spiel ist, ich weiß nicht, wie oft ich es mittlerweile gespielt habe, dürften um die 20 Mal gewesen sein. Also ich rede wirklich von 100%, weil Witcher 3 spiele ich nur zu 100% durch oder gar nicht. Das ist für mich auch immer so ein kleines Jahresprojekt. Aber dieses Spiel ist für mich auch eines meiner absoluten Favorites All-Time-Gaming, keine Frage. Aber was Open World angeht, mehr dem Fantasy-Charakter geschuldet, weil das einfach die Welt ist, die ich liebe, schon als Kind. Das ist für mich so das Nonplusultra. Und hinzu kam dann noch, dass, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Art von Storytelling, was CD Projekt Red und die Leute, die mit diesem Studio oder hinter diesem Studio stehen, was die für eine Geschichte mit diesem Spiel erzählt haben oder generell auch in der Arbeit von Andrzej Czajkowski, der ja die Witcher-Bücher geschrieben hat, wie sie es geschafft haben, das in Open-World-basierte bzw. RPG-basierte Spiele umzusetzen, das ist einfach nur großartig. Und das ist für mich wirklich, es ist die Krönung. Bestimmt wird es nochmal solche Games geben. Und Marc hat es ja eben auch angesprochen, also, und ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ich liebe Cyberpunk streng genommen genauso sehr wie Witcher 3. Aber ich wollte hier den klaren Cut machen zwischen so einer Sci-Fi, Steampunk, ähnlichen, was auch immer Welt, hin zur Fantasy-Welt. Weil Fantasy ist etwas, das berührt mich einfach aufgrund dessen, weil ich damit schon in ganz jungen Jahren sozialisiert und sensibilisiert wurde und das für mich einfach was ganz Besonderes ist.
Wahnsinn, ja. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Also mir ist gerade das Herz ein bisschen aufgegangen. Ich habe ja schändlicherweise The Witcher 3 immer noch nicht gespielt, weil ich einfach denke, dass es halt so ein Mammutprojekt sein würde. Und dass es mich dadurch ein bisschen abschreckt, aber eigentlich, genauso wie du davon geschwärmt hast, müsste es eigentlich genau auch mein Spiel sein, was mich so fesseln könnte. Von daher, Ja. Ganz kurz, ich hatte dich gerade, meine Kopfhörer waren rausgegangen, deswegen hatte ich dich nicht mehr gehört. Deswegen habe ich kurz Bastian gesagt einmal. Aber alles gut, ich höre dich wieder.
Vielleicht da auch noch ein kleiner, wenn ich darf, da vielleicht auch ein kleiner Punkt, den du ja auch schon zu Anfang des Podcasts gesagt hast, der vielleicht hier gerade bei Witcher 3 ganz, ganz wichtig ist. Natürlich kann so eine riesige Spielewelt ultra erschlagen wirken. Also das möchte ich gar nicht außer Frage stellen. Und beispielsweise mein Bruder hat es versucht und ist damit nicht glücklich geworden, weil ihm das viel zu riesig war. Ich kann diesen Punkt zwar emotional nicht nachfühlen, aber ich kann es komplett verstehen. Weil wenn man sich da nicht drauf einlassen will, und ich meine, es gibt ja auch irgendwo die klassische Abgrenzung, ich meine das gar nicht böse, aber es gibt ja auch diese, sage ich mal, Klassifizierung von Gamern und von Casual Gamern. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie großartig bewerten, aber ich sag mal, für Leute, die einfach kurz mal was spielen möchten, um abzutauchen, um abzuschalten vom Alltag oder kurz einfach ein bisschen rauszukommen, dann sind natürlich so Open World, gerade Open World Titel wie Witcher 3, das ist natürlich ein bisschen zu riesig. Also, weil alleine, dass man sich emotional vermeintlich jetzt auf so eine große und teilweise auch sehr schwere und düstere Story einlässt, das erfordert natürlich auch eine gewisse Art von sich fallen lassen, von sich hingeben zu einem Spiel. Und das sucht ja nicht jeder in Gaming. Also nur, dass ich das auch nochmal erwähnen wollte.
Sehr guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich auch gerne meine drei Spiele kurz vorstellen, die ich mir rausgesucht habe. Ich mache es ein bisschen anders. Ich habe gerade überlegt, so, ob ich jetzt auch noch mal so lange monologisch starte, was ja eigentlich auch eine coole Idee ist. Aber du weißt ja immer, du kennst mich. Ich kann das eigentlich meiner Meinung nach nicht so gut wie du aus dem Stegreif. Deswegen würde ich einfach mal es anders machen und die Gedankenfetzen, die ich mir notiert habe zu den drei Spielen, einfach mal vorlesen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen cringe, aber egal. Und zwar, meine drei Spiele sind Oblivion, also The Elder Scrolls 4 Oblivion, Fallout 3 und Breath of the Wild. Und zwar auch genau in der Reihenfolge. So, zu Oblivion habe ich geschrieben. Also es sind Gedankenfetzen, ja, nicht bitte für bare Münze alles nehmen. Zum ersten Mal ein richtiges Open-World-RPG bei meinem damals besten Schulfreund gesehen. Mir fiel die Kinnlade runter. Dungeons erkunden wie bei Zelda, aber irgendwie erwachsener alles. So viel Kreativität im Design, so viele vielschichtige NPCs. Dass man tausende Bücher finden und lesen kann im Spiel, war eine Offenbarung. Das erste Mal durch ein Tor nach Oblivion. Für mich war es der Spielspaß von Zelda mit der Freiheit von GTA gemischt in einem Spiel. Meine ATI Radeon 9200 schaffte das Spiel nicht ruckelfrei darzustellen und so kaufte ich mir extra für Oblivion eine bessere Grafikkarte mit doppelt so viel Speicher. Ich glaube, das Spiel hatte mich damals so sehr gehuckt, weil wir auch parallel in der Schule im Deutschunterricht so klassische deutsche Literatur gelesen hatten aus der Epoche der deutschen Romantik. Als wo auch klassische Märchen entstanden sind, mit verlassenen Ruinen, Fabelwesen und. Das passte einfach. Ich wurde richtig zum Fanboy. Und ja, das ist vielleicht aus heutiger Sicht cringe, aber damals, mit 16 Jahren, tagträumte ich oft von dem Spiel, weil gerade die Region, in der ich aufgewachsen war, viele Fachwerkhäuser und Herbergen und tavernähnliche Gebäude, vorwies. Oft ging ich durch die Straßen oder im Wald spazieren mit dem Hund und hörte auf meinem iPod den originalen Soundtrack von The Elder Scrolls. Das war einfach Next Level. Und auch Shivering Isles war später ein geniales Add-on. Ja, so viel zu Oblivion. Dann mein zweiter kleiner Gedankenfetzen, den ich habe zu Fallout 3. Das erste Spiel ab 18, das ich mir selber im Internet kaufen konnte, weil ich endlich selbst 18 Jahre alt war. Dieses Spiel hat mir nochmals die Augen geöffnet, was alles möglich ist. Auch hier, wie bereits bei Oblivion, geniale Designideen, geniale Quests, geniale NPCs und Geschichten. Das VATS, also das WETS-System, mit den cineastischen Zeitlupen-Kills war ein Gamechanger und selbst nach etlichen Stunden Spielzeit immer wieder ein Highlight. Also Fallout 3 mit seinem postapokalyptischen Setting ist bis heute in meinen Top 10 of All-Time-Games. Und dann zum Schluss zu Breath of the Wild. Als ich damals den E3-Trailer zum Spiel gesehen hatte, konnte ich nicht glauben, was der neue Zelda-Teil wohl bieten wird. Viele Ideen, die ich so noch nicht gesehen hatte. Die Open World war an sich aber das Highlight meiner Meinung nach. Im Vergleich zu Oblivions und Fallout 3's Welt war Hyrule eine vergessene, teils leer wirkende Welt, was aber eine absichtliche Designentscheidung von Nintendo war, denn sie war nur scheinbar leer. In Wirklichkeit lud sie zum Entdecken ein. Hier ein neuer Schrein, da eine Höhle mit einer neuen Schatzkiste und so weiter. Die Ursprungsformel des ersten Legend of Zelda von 1986 wurde neu interpretiert und umgesetzt. Einfach genial. Ja, das waren so meine ganz kurzen Tätzen zu den drei Spielen. Man könnte natürlich zu jedem einzelnen Spiel, die wir beiden jetzt eben genannt haben, eine ganz eigene Podcast-Episode machen. Aber ich würde viel lieber noch abschließend die Frage stellen, glaubst du, dass diese These stimmt, dass wir gerade eine Open-World-Müdigkeit erleben oder nicht?
Die erleben wir definitiv, weil leider hat es sich, oder was heißt leider? Es ist ja nun mal so, dass Gaming bzw. die Industrie, die dahinter steckt, die ist komplett an Zahlen orientiert. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil wir leben in einer solchen Konsumgesellschaft und wir leben in einer solchen Art von Wirtschaftssystemen, sage ich mal. Das heißt natürlich, dass das, was am besten bei Spielern ankommt, wodurch am meisten Geld generiert, verdient und dann auch wieder ausgegeben werden kann, das wird gepusht. Und das haben die Open-World-Games, ich weiß gar nicht so genau, wann das so richtig losging. Also du hast ja geschrieben, dass die Hochphase so 2015 war. Wahrscheinlich ging es da dann los, dass gefühlt irgendwie jedes Game musste Open-World haben, weil sonst ist es ja auf dem Markt nicht konkurrenzfähig und dementsprechend konnte es ja auch nicht beworben werden. Und jeder hat sich da ja immer so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben von wegen, ah, ich habe das Open-World-Game oder ich habe das Open-World-Game. Und ich glaube, dass jetzt 10 Jahre später, dass uns Gamer und GamerInnen natürlich, also auch um das hier korrekt zu sagen, dass das natürlich irgendwo zu einer Ermüdung geführt hat, die, glaube ich, nur dadurch kompensiert wird, je nachdem, wie man mit solchen Spielen umgeht. Weil bei mir ist es ja zum Beispiel so, und da kann ich jetzt auch nur für mich reden, wenn das Spiel gut ist, ist es gut. Ich gehe da nicht so sehr auf die wirtschaftlichen oder auf die gesellschaftlichen Einflüsse, weil Gaming ist für mich was sehr Privates und auch was sehr Persönliches. Aber gleichzeitig sieht man und letztendlich, man kann es auch, wenn man jetzt so ein bisschen auch in Steam-Statistiken reinschaut und sowas, da sieht man auch eine deutliche Trendentwicklung über die vergangenen 10 Jahre, die dann aber auch stark abgenommen haben. Und wenn man sich gerade durch Social Media teilen wir heute auch viel krasser unsere Meinung, als wir es früher getan haben. Und wenn man sich dann mal so Reviews von GamerInnen anschaut, dann ist es natürlich so, dass das Ganze auch ein bisschen teilweise ausgelutscht wird. Heißt nicht, dass es da immer noch krasse Dinge zu erwarten gibt, also glaube ich zum Beispiel immer noch dran und will vielleicht auch dran glauben. Es ist vielleicht so eine kleine Romantisierung und vielleicht auch so eine kleine Naivität mit bei. Aber wenn man den Markt jetzt mal als ganzheitliches Konstrukt betrachtet, dann denke ich, ist es auf jeden Fall so, dass sich auch der Entwicklung von Games, also dass es der Entwicklung von Games auch gut tun würde, wenn da wieder ein bisschen mehr Diversität reinkommt. Also dass man das nicht automatisch, das heißt, ey, wir bringen ein neues Game raus, das muss jetzt ein Open-World-Titel werden, sondern nee, komm, lass uns mal wieder was Lineares machen. Ich meine, viele Indie-Games machen das ja auch und viele Indie-Games bedienen ja auch ganz andere Genres als beispielsweise Open-World. Und es da vielleicht auch, um da auch so den Mainstream-Fokus wieder ein bisschen wegzusetzen, dass Spiele vielleicht, gerade was so die Mechanics dahinter angeht, dass da Spiele ein bisschen individueller werden, so wie es früher war und dass man dann vielleicht, und dass sich daraus dann wieder neue Dinge entwickeln. Also das sind zumindest meine Gedanken dazu.
Ja, also ich hätte das Totschlag-Gegenargument gedacht mit einem Wort, GTA 6, das meisterwartete Spiel aller Zeiten, glaube ich. Allerdings könnte es natürlich auch ein Turning Point sein, dass man so sagt, wenn GTA 6 jetzt, es wird schon einschlagen, das will ich nicht sagen, aber wenn GTA 6 jetzt vielleicht, oder diese Müdigkeit für Open-World-Games in GTA 6 jetzt kulminiert, dass dann vielleicht ein Turning Point bei den großen Entwicklerstudios kommt und sie sagen, ja gut, Open World alleine zieht nicht mehr bei der Spielerschaft. Was denkst du dazu?
Ja, ich hätte dazu tatsächlich so ein kleines Gegenargument und dann komme ich auch, dann kann ich auch gleich ein Spiel roasten, also damit wir hier vielleicht auch ein bisschen spannende Dynamik noch reinkriegen. Also ich sag mal, Bethesda ist mit Dingen wie Skyrim beziehungsweise mit The Elder Scrolls groß geworden und hat damit unfassbar tolle Dinge erschaffen. Aber sie mussten es dann immer und immer weiter treiben und dann kam Starfield raus und Starfield ist für mich der letzte Müll. Also grafisch ist Starfield wunderbar und auch die Ideen, was ich so gelesen habe, die Konzeption des Spiels war großartig, aber wie tot, leer und verlassen dieses Spiel am Ende war, das hat mich richtig traurig gemacht. Und da glaube ich dann auch, dass die Erwartungshaltung von großen Studios, weil sie auf den Zug aufspringen wollen oder auf den Zug aufspringen müssen, das kann auch voll nach hinten losgehen. Und ich weiß halt nicht, also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, dass die Studios, und da zähle ich zum Beispiel CD Projekt Red zu, es gibt einfach Studios, die haben das Konzept von Open World verstanden und andere wiederum nicht. Und jetzt beispielsweise bei GTA, ich glaube, dass die Erwartungshaltung bei GTA, und du sprichst das letztendlich auch an, ich glaube, sie ist zu hoch, aber ich glaube, dass das Game selber nicht so weit dahinter stehen wird, weil es einfach GTA ist. Also, um zum Anfang unseres Podcasts zu kommen, GTA wird ja offiziell vermeintlich so als die bahnbrechende Entwicklung von Open World betitelt. Und die Essenz dessen ist ja, auch wenn das Studio sich sicher verändert hat, viele von den alten Leuten ja auch gar nicht mehr da sind, also der Spirit in der Entwicklung von diesen Games sich ja auch über die Jahre krass verändert haben wird, muss ja einfach so sein. Glaube ich aber trotzdem, dass so die Quintessenz da sein wird und wenn GTA einschlagen wird, dann wird es vielleicht wieder einen Fokus in Richtung Open World geben und vielleicht, also zumindest ist das so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass GTA vielleicht neue Aspekte von Open World mitbringt, dann die wir alle noch so nicht richtig denken können und dass das wiederum für eine Weiterentwicklung sorgt. Passiert das nicht, kann es durchaus passieren, würde ich sagen, dass vielleicht von Open World komplett Abstand gehalten wird. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge, aber ich glaube, vom GTA-Release hängt auch sehr viel ab jetzt in der Entwicklung der nächsten Jahre. Aber das ist, wie gesagt, das könnt ihr als Fachsimpeln oder als eigene Meinung betiteln, aber ich glaube, da steht's und fällt's ein bisschen so. Für mich ist es eher die Frage, also ich glaube, dass teilweise große Studios, die ein Open World rausgebracht haben, sie hätten es lieber lassen sollen. Das hätte nicht zu so einer krassen Müdigkeitserscheinung geführt, wie wir es jetzt haben. Und dass da aber auch die Möglichkeit drin besteht, dass wenn, und knüpfe ich wieder an das an, was ich meinte, wenn sie Spiele vielleicht wieder ein bisschen individueller gestalten, auch was die Game-Welt angeht, dann könnte das auf jeden Fall auch wieder in eine konstruktivere Richtung gehen, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, im Grunde genommen auch das, was ich meinte mit dem, das GTA 6 sozusagen, wie soll ich sagen, dass so ein Damoklesschwert über GTA 6 und der ganzen Spielindustrie schwebt bezüglich Open World. Ja, Bastian, damit sind wir schon am Ende angelangt von unserer zweiten Episode. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Open Worlds mal zu reden. Vielleicht können wir irgendwie ein drittes Mal nochmal zusammenkommen, irgendwann später. Ja. Also bezüglich Open Worlds, aber ja, in der nächsten Folge haben wir erstmal wieder einen Gast bei uns. Ja, mehr dazu dann später bei Social Media, wer das sein wird. Und da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Da wird es dann ganz zum Thema Retro Games gehen. Und ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Und ja, für heute soll es das dann erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und ja, vergesst nicht, uns zu abonnieren und auch zu kommentieren und ja, wir nehmen Kritik immer sehr gerne an und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao.